Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Morgen, Reinhold.
Guten Morgen, Johannes. Heute mal am Morgen.
Ja. Reinhold, sind wir LinkedIn-Freunde eigentlich?
Du meinst, ob wir vernetzt sind auf LinkedIn? Ich glaube schon, ja.
Nennt sich, sind es nicht Freunde? Das ist noch alles Freunde von einem, oder nicht?
Das heißt das so?
Keine Ahnung. Nee, aber ich nenne das so.
Okay, wir sind auch Freunde auf LinkedIn.
Oh, natürlich. Schön. Das ist schön. Das ist du schön. Dann ist es eine echte Freundschaft. Eine LinkedIn-Freundschaft ist eine echte Freundschaft. Also, dann hast du ja bestimmt gesehen, was mir letztens da passiert ist, oder?
Nee, was ist dir da passiert?
Du also, folgst sorry, mir nicht.
Auch wenn ich dein Freund bin auf LinkedIn, ich schaue mir nicht alles an, was du da machst.
So enge Freunde sind wir jetzt dann doch wieder nicht, ja?
Was hast du denn wieder gemacht? Hast wieder jemand in die Pfanne gehauen?
Nee, nein. Also pass auf, ich bin auf was reingefallen, Mann.
Oh, ja. Erzähl.
Also Montagmorgen, ich mache den Fehler und logge mich ein, ich weiß nicht wieso. Und ich gucke da rein und dann ist da
so... Fängst die Woche an mit LinkedIn.
Ja, Mann, ich Business. Ich bin knallharter Business. Ich habe da,
Deals.
Ich habe ein weißes Hemd an, meine... Hugo Boss Hose oder keine Ahnung was, so komme ich ins Büro, ja, Mann, professionell.
Mhm. Mhm. Und hast immer so einen Spruch auf den Lippen, so eine Lebensweisheit.
Die kriege ich alle von LinkedIn. Okay, also ich sehe dieses Post in meiner Timeline,
ja,
wo einer quasi sagt, also so in diesem typischen Stil, ne? Der Angriff schon verhindert, bevor er überhaupt unsere Server reicht. Und dann hier, das ist unser Skript, das es gemacht hat. Und dann war so ein GitHub-Link und dann gucke ich mir das an. Und ich habe mich halt einfach, mein Hirn hat einfach in so einen autonomen Modus geschaltet. Es hat diverse Sachen erkannt. Also unter anderem das Skript auf GitHub, ne? Ja, also ein VCS, ein Versionskontrollsystem. Da gab es mehrere Versionen, die waren mit Dateinamen benannt, ne? V3, V4 und so. Im Git.
Gute alte Schule.
Das fand ich schon gut, genau. Ja, wie früher damals, wo wir uns doch ZIP-Dateien mit Source Code zugeschickt haben. Naja, also auf jeden Fall.
Netzlaufwerk, ja. Okay, ja.
Und es war halt so ein Org-Skript, das halt so ein Firewall-Regeln macht, ja. So. Und
ja.
Und das hat er aber quasi angepriesen wie geschnitten Brot, ne? So, und...
Dass das neue Verteidigungsskript ist, oder was? Okay.
Und der ist krass bejubelt worden von irgendwie zig Leuten. Boah, voll cool, mega gut. Das nehme ich gleich in meine Awesome-List auf oder was weiß ich und dies und das und hörst du nicht. Und ey, und dann, ich habe gewusst, es ist ein Fehler zu kommentieren. Und ich habe es trotzdem getan. Kennst du das?
Ja, die Impulskontrolle, ne? Das ist fehlende Impulskontrolle.
Hast du dich genug im Griff, oder was?
Nee, nicht immer. Aber gerade bei Social Media, wenn ich so öffentlich bin und so, dann lese ich zweimal nach, bevor ich das dann poste.
Sollte man machen eigentlich.
Beziehungsweise ich mach's nicht mehr. Ich habe keinen Bock. Also auf LinkedIn poste ich eigentlich gar nichts.
Also dann bist du das Yin und ich bin das Yang in unserem Podcast oder so.
So gesehen, ja.
Mhm. Ja, ich habe auf jeden Fall kommentiert. Und habe erst hinterher gemerkt, dass ich glaube, dass nicht nur das Skript AI-Slop war, also einfach irgendwie so von KI hingerotzter Nonsens, sondern mittlerweile glaube ich auch, der eigentliche Post war KI-Slop und die Antworten auch drauf. Ja.
Ach was.
Also ich habe dann so ein hässliches, hämisches Posting abgesetzt und habe geschrieben, dass ich das halt irgendwie, halte jetzt nicht so gut finde. Und dann antwortet der, wie mir ChatGPT antworten würde. Der sagt dann so, touché. Oh ja, da hast du mich erwischt und ja, du hast ja recht, aber trotzdem, das soll ja dies und jenes machen und so. Das ist doch ChatGPT und da ist mir...
Das klingt sehr danach, ja.
Ja, und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ich denke mir, Johannes, du bist der dümmste Mensch, weil ich bin halt einfach hart drauf reingefallen und habe das noch mit Reichweite befeuert, weißt du?
Stimmt.
Ja.
Klar, durch deine
Engagement,
Antwort.
Ja, Mann.
Du hast ja du hast viele Follower und denen wird das dann auch in die Timeline eventuell gespült, ja.
Auf jeden Fall,
Mann. Ach, wie krass. Und meinst du auch, das Profil ist AI?
Ich weiß es nicht. ich kann's, ich meine, das ist ja auch das Problem. Kann man das heutzutage noch unterscheiden? Die Leute auf LinkedIn, die schwurbeln ja so ein Zeug daher. Teilweise weiß ich, das sind echte Personen, aber die schwurbeln trotzdem so ein KI-Zeug da rein und dann weiß ich auch nicht, ich kann das gar nicht mehr unterscheiden, wenn du nicht die Person selber kennst.
Ja, und es könnte auch sein, dass die Person existiert vielleicht gar nicht mehr auf Social Media und jemand anders hat übernommen. Also du weißt ja, eigentlich weißt du ja nichts.
Ja.
Also weißt du, dass jemand Impersonating macht und da so tut, als ob es du wärst,
ja,
wenn du dich abgemeldet hast bei LinkedIn oder so. Ja, krass irgendwie. Ich meine, ja, so ein Quatsch wird halt uns immer mehr reingespült, ne? Und nicht, dass Social Media schon genug Quatsch wäre eigentlich, also dass die Menschen nicht schon genug Quatsch produzieren würden an Inhalten. Nee, jetzt füllen sie auch noch AI-Schrott rein.
Ja.
Und deswegen, und das ist auch der Grund, also genau jetzt gerade bei LinkedIn oder so, ich weiß nicht, ob speziell jetzt LinkedIn ist. Ich meine, ich habe ja auch ein Instagram-Profil und kann damit nichts anfangen. Da werde ich immer ausgelacht, weil ich es nicht check irgendwie. Ich bin echt zu blöd für Instagram, aber jetzt bei LinkedIn schaue ich mir das so an und das ist alles gleiche Pampe. Und ich meine, AI macht ja da nichts Neues. Das wiederholt dann einfach nur und macht einfach nur noch mehr Zeug rein. Ich kann damit nichts anfangen. Also mir bringt das auch nichts. Es ist nicht so, dass ich da irgendeine wertvolle Info für mich raushole oder so.
Ja. Also mir geht es genauso. Und ich habe da drüber nachgedacht, warum ist eigentlich Slop jetzt vielleicht ein Thema, aber für unseren Podcast, ja, jetzt nicht nur von dem Social-Aspekt, sondern auch, finde ich, Slop, ich werde ja in meiner Arbeit auch täglich mehr konfrontiert mit Slop. Zum einen kriege ich ja studentische Arbeiten, die ich lesen muss, bei denen man sofort merkt, okay, ne, das ist irgendwie KI generiert. Das
absolut.
Ist inhaltslos, das ist absoluter Schrott. Du kennst dieses Gefühl in der Magengrube, du kannst es nicht pinpointen. Du weißt nicht, was es genau ist, aber du weißt, das ist nicht originell, das ist keine, aber es ist sehr wortreich und eloquent. Und es ist einfach nur Müll. Und ich meine, das wird genau dann zum Cybersecurity-Problem, wenn wir Spezifikationen haben, die mit so Slop-Generatoren generiert werden, die dann letztlich wieder in Slop-Generatoren reingefüttert werden, die uns dann Code produzieren und dann letztlich unsere Software bauen, auf die wir uns verlassen. Und irgendwie habe ich da ein Problem damit. Und da würde ich gerne einfach mit dir drüber sprechen, ja?
Ja gut, jetzt auf dem Weg, wenn du sagst, okay, am Ende wird daraus auch ein Produkt und das wird dann auch genutzt, das ist natürlich kritisch und da hätte ich gern, dass immer noch ein Mensch, wie heißt es, Human in the Loop ist, oder? Also, dass immer noch jemand draufschaut, der es versteht. Was mir aber schon passiert ist, ich habe auch mal so eine Ausarbeitung gelesen oder so eine Hausarbeit von einem Studenten, ja, und du schaffst es nicht, wenn du dieses Gefühl in der Magengrube hast, das kenne ich nämlich auch, dann schaffst du es nicht, oder zumindest geht es mir so, das Ding komplett durchzulesen, von vorn bis hinten. Weil du fängst dann an zu skippen und denkst so, ja, okay, also ist ja eh mit AI gemacht und ja, keine Ahnung, vielleicht passt nicht. Also ich bin dann nicht mehr so ehrgeizig in der Fehlersuche, weißt du, was ich meine? Sondern das wird dann so durchgelassen.
Also teilweise komme ich mir so richtig verarscht vor, wenn ich so einen Blogpost gelesen habe und dann steht am Ende irgendwie, ja, der ist mit Hilfe von AI irgendwie raffiniert worden und dann fällt es mir halt auf, ja, okay, gut, ne? Also da verstehe ich halt auch nicht, wieso führen Leute einen Blog, wenn sie es dann von KI schreiben lassen? Und also, aber eine der Sachen quasi, die es da ja gibt oder warum uns das so komisch vorkommt, ist ein Phänomen, das habe ich letztens gelesen, das nennt sich Semantic Ablation, also semantische Erosion. Das ist ja das, was Large Language Models machen, ja, also die, ich sage jetzt mal, in der allergröbsten Näherung sind es ja quasi Autocomplete-Systeme, ne? Also sie haben ein stochastisches Modell, was für Tokens folgen auf welche Tokens und machen dann quasi so ein Autocomplete. Und es führt aber dazu, dass die quasi zu so einem Mittelwert hin konvergieren. Aber die interessanten Ideen, die Menschen ja haben, die sind ja eben oft nicht einfach nur so der 0815-Norm-Case, sondern wir probieren was aus. Wir machen ein Experiment, bei dem wir nicht wissen, ob es klappt oder nicht. Und wir probieren was aus. Wir benutzen irgendeine Technik in einer Art, die halt dafür nicht vorgesehen ist. Oder die, ne? Und die KI, die will das aber immer, sag ich mal, in Richtung der Mitte der Gausskurve wieder pressen. Ja? Also wenn du deinen Text proofreaden lässt von sowas, dann schwächt er halt vielleicht Konzepte ab oder nur schleift es glatt und so weiter. Und das finde ich halt eigentlich schade.
Ja, kommt drauf an halt, für welche Anwendungsfälle. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel in der Kunst oder so, dann willst du ja eben auch Neues haben oder Extreme oder sowas. Das ist ja klar. Jetzt für eine Hausarbeit oder für ein Produkt, das ist halt die Frage, ja?
Ja, will ich auch haben. Ich will doch wissen, was in den Köpfen von den Leuten vorgeht. Ich will doch wissen, dass die, sag ich mal, die Transferleistung erbringen können, dass die Konzepte gelernt und verstanden haben und jetzt sich denken, voll krass, wie kann ich denn jetzt aus meinem Papierflieger und meiner Wasserspritzpistole ein Dings bauen, ja? So MacGyver, weißt du? Ich suche doch, ich will doch MacGyver-Leute, ja?
Ja, das wird vielleicht ein neues Skill dann irgendwie. Die Mehrheit bleibt auf Mittelmaß und zukünftig gibt es die MacGyvers, die wir suchen. Ich weiß es nicht. Ich sehe es halt auch jetzt zum Beispiel eben wieder zurück so bei Content auf Social Media. Also so, weißt du, die ganzen, nicht nur die Postings, sondern auch Videos und weiß der Geier was. Also das ist alles so, du fühlst dich so überfüllt, überfüttert irgendwie mit dem Zeug. Aber da ist nichts dabei, wo du sagst, boah, genial, irgendwie so neu, hat mich jetzt inspiriert oder sowas, überhaupt nicht. Das ist alles nur lahm. So geht es mir zumindest mal.
Ja, und das ist aber auch bei Code, um auf die Cybersecurity wieder zu kommen, ist es ja auch irgendwie so. Also LLMs sind ja furchtbar gut drinnen, Code zu schreiben, den es schon 100.000-fach gibt. So eine REST-API in Python, so ein Node-Server, wo irgendwelche Sachen gemacht werden. Ultra easy und da produzieren die auch echt robusten Code, aber immer da, wo es, sag ich mal, aus der Comfortzone rausgeht, wo man Sachen vielleicht braucht, bei denen man eine Spezifikation lesen muss und die verstehen muss, die noch nicht 100.000-fach auf GitHub ist, womit halt so ein LLM trainiert worden ist, da kommen dann halt eher so, naja, sag ich mal, so mittelmäßige Lösungen raus. Und das Problem ist, du sagst ja, Human in the Loop wäre gut, bin ich ja auch ein Freund davon, aber das Problem ist, dieses Review, wenn du lauter Code vorgesetzt bekommst und der passt in 90% der Fälle, findest du dann eigentlich diese 10% der Fälle, in denen jetzt vielleicht zum Beispiel eine Sicherheitslücke drinnen ist.
Jetzt würde es mich aber interessieren, ist es Bauchgefühl oder ist es Evidenz?
Naja, ich merke das aus den Sachen, die ich probiere. Also ich hatte habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, bei denen es um so Sachen ging, die es nicht so gibt. Also da ging es um spezielle Optimierungen an AVX Instruction Sets, also Assembler-Programmierung und da gewisse Operationen, die von dem Instruction Set nicht einfach so nativ unterstützt werden. Also initial ging es zum Beispiel um so einen Bitshift in einem XMM-Register. Den Bitshift in einem XMM-Register, den gibt es nicht. Es gibt nur einen Byteshift in einem XMM-Register. Es gibt einen Bitshift in verschiedenen Lanes, aber da verlierst du jeweils Bits und die musst du dann halt wiederherstellen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist das doch so eine super LLM-Aufgabe. Die kann sich ja so eine Spezifikation durchlesen und kann dann da Code erzeugen. Und dann kriegst du auch Code raus. Ja, so, und der kompiliert auch und der funktioniert aber halt nicht.
Okay.
Und dann sagst du, ja, nee, der funktioniert nicht. Und dann sagt der, oh, boah, tut mir leid. Jetzt funktioniert er. Und er funktioniert halt nicht. Und dann sagst du, nee, funktioniert immer noch nicht. Und dann sagt er, ja, stimmt, ja, aber jetzt. Und weißt du, ich finde das Problem, und das ist das, was ich halt als Slop bezeichne, ist dieses Phänomen, das jeder von uns kennt, dass so ein LLM sehr überzeugend irgendwas postuliert und da voll dahinter steht und nicht zugeben kann, du, ich weiß es nicht. Ja, und das ist das, was für mich aber einen guten Ingenieur ausmacht, dass der sagt, wow, krass, keinen Schimmer gerade, da muss ich mich irgendwie intensiver damit auseinandersetzen. Und das können die Systeme nicht. Und wenn die dann irgendwie Code schreiben, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die den Code, den sie jetzt schreiben, dass sie da eben wissen, was sie tun. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie was Sicherheitskritisches habe, dann kann es sein, dass die sich mega gut damit auskennen und der Code perfekt ist. Oder es kann halt sein, dass die gerade so irgendwas so dahin schwurbeln.
Das stimmt. Also man sollte eigentlich grundsätzlich misstrauisch sein gegenüber jemandem, der Antworten auf alles hat.
Ja.
Und der nie mal sagen kann, nee, weiß ich nicht. Da muss jemand anders fragen. Das ist schon komisch, ja. Das stimmt schon. Es generiert immer irgendwas raus, wie du sagst. Und wenn es irgendwas Mittelmäßiges beziehungsweise überhaupt nicht funktioniert.
Also, ja, ich frage mich halt, wie viel Code jetzt tatsächlich heutzutage generiert wird mit Hilfe von LLMs. Ich nehme mal an, dass dieses Heilsversprechen, das ist einfach so verlockend. Und
absolut.
Ja, so viele Leute, die freuen sich halt so drauf, endlich unabhängig zu sein, ja. Ich meine, das ist ja auch so, diese Projektmanager, ne? Die sind halt komplett abhängig von ihren Devs. Und wenn die ihnen erzählen, das dauert 4 Wochen, das Feature.
Ja.
Da gibt es halt viele,
Ich habe hier schnell mal was mit Claude gemacht. Warum braucht ihr dafür so lang? Das ist doch das Typische.
Ja, genau. Ja,
guck mal hier, das funktioniert doch, sieht doch gut aus.
Richtig.
Und du sagst als Entwickler, hey, was? Ja, gehört noch ein bisschen mehr dazu, ja.
Genau, aber...
Ja. Aber trotzdem, es wird nicht mehr weggehen. Das habe ich ja auch schon x-mal gesagt. Und ich glaube, es wird so sein. Also dieses Ganze im Moment mit diesen, die KI-Bubble, die wird platzen und so. Naja, was heißt es denn dann? Okay, vielleicht irgendwie die Aktienwerte oder sowas werden so ein bisschen runtergehen von den Unternehmen. Aber das wird da bleiben. Es wird da bleiben. Das wird nicht so sein, dass es irgendwann weggeht. Das ist ja so gerade überall integriert. Das ist total krass.
Also es wird da bleiben, bin ich bei dir. Aber ich glaube auch, der Lack ist ein bisschen ab. Und ich weiß auch nicht, ob das so eine Blase ist, die so auf einmal platzt, ja. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass uns das in der Softwareentwicklung geht.
Wie meinst
du? Also ich habe es nachgeguckt. COBOL, kennst du noch?
Ich habe COBOL nicht gelernt, aber ich war ganz am Anfang von meiner Berufslaufbahn, war ich bei einem Kunden, der hatte in seinem Rechenzentrum hat er noch, also in seinem Kernsystem hat er noch COBOL gehabt,
ja. Weißt du, wofür COBOL steht?
Ach, ich wusste mal, nee.
Das ist die Common Business Oriented Language. Und das Versprechen von COBOL 1959 war, dass das so nah an der englischen Sprache ist, dass die Business-Leute selber den Code schreiben. Wir brauchen keine Devs mehr. Devs sind doch Kacke, ja? So, wir werden die los. Und jetzt können die BWLer, sag ich mal, die können ihren Code selber schreiben.
Ja, hat nicht so ganz funktioniert. Die Leute werden jetzt noch aus der Rente geholt, damit sie noch irgendwelche Programme
hätten. Richtig, aber das war das Heilsversprechen damals, ja? Dann gab es Fortran, der Formula Translator. Und da habe ich auch einen IBM-Report von 1954 gefunden dazu. Da steht drinnen, und das finde ich einfach so köstlich, since Fortran should virtually eliminate coding and debugging, it should be possible to solve problems for less than half the cost that would be required without such a system. Also es bedeutet, das ist nur halb so teuer, weil wir quasi nicht mehr programmieren müssen und wir müssen vor allem auch nicht mehr debuggen. Das ist mal ein Heilsversprechen. So weit aus dem Fenster haben die sich gelehnt.
Ja, das ist cool.
Und ne, das ist so quasi, ja, wir kommen jetzt von der Mathematik direkt in den Computer rein. Wir brauchen niemanden mehr, der das umsetzt. Ein berühmter Nobelpreisträger in Ökonomie hat 1978 den Nobelpreis gewonnen. Herbert Simon, der hat 1957 gesagt, in 10 Jahren können Computer besser Schach spielen als Menschen. Und es hat 40 Jahre gedauert, aber es ist passiert, ne?
Siehste?
Da muss man jetzt sagen, okay, Schach ist aber natürlich auch ein sehr spezifisches Problem, ne? Bei dem wir quasi eigentlich mit Brute Force das lösen können, mit stumpfer Gewalt, einfach mit genug Rechnung. Der hat aber keine 10 Jahre später gesagt, 1965, Machines will be capable within 20 years of doing any work a man can do. Und der hat a man auch gesagt, ne? Also der Sexismus gut, ne? 60er Jahre, ja, das ist, ne? Also der hat quasi prophezeit, 85, da können Maschinen alles, was Menschen können.
Mhm. Aber diesmal ist doch anders.
Ja.
Jetzt mal wirklich.
Ja. Nee, diesmal komplett. Reinhold, diesmal ganz andere Sache, ja klar.
Nee, ich meine es ernst.
Ja, ja.
Diesmal ist doch wirklich anders.
Na, überzeug mich bitte.
Also allein, dass du mit dem Ding einen Dialog führen kannst und es dir halbwegs vernünftige Antworten gibt. Ist ja nicht so, dass alles nur Quatsch ist, was da rauskommt. Also das müssen wir auch mal sagen. Und es wird ja tatsächlich auch produktiv genutzt. Und jetzt kannst du natürlich über die Qualität streiten und so, was da rauskommt und so weiter. Und es ist tief integriert in alle Anwendungen, die wir so haben. Also sei es jetzt Browser oder deine Office-Produkte oder wie auch immer. Überall kommt das rein. Ich glaube, es ist tatsächlich diesmal anders, weil es zugänglicher ist. Also dann ist COBOL halt nicht zugänglich gewesen für die Masse. Dann ist Fortran nicht zugänglich gewesen für die Masse und so weiter. Aber diesmal ist es zugänglicher.
Und das ist genau das, wo ich dir widersprechen würde. Das sagst
Echt?
Du? Ja, ja. Also ich meine, klar, ich sag mal, mit ChatGPT kann sich jeder unterhalten.
Das meine
genau. ich. Genau, aber jetzt geht es ja darum, dass wir zum Beispiel Software schaffen, große Softwareprojekte.
Ja.
Und das schafft auch jeder, irgendwie sowas hinzudingsen. Aber die Leistung, die ein Informatiker ja originär erbringt, das ist nicht das Schreiben von Code, sondern das ist das
Richtig?
Systematische Erfassen, die Konzeption, das Design,
Richtig.
Die Vision von einem System, das Wissen über wie Komponenten interagieren und wie man die effizient zusammenstöpselt.
Ja.
Und das ist meiner Meinung nach immer noch eine Ingenieursleistung, die da einfach fehlt. Ne? Also dieses Coding am Ende, das ist so der letzte Schritt, der da benötigt wird. Und das ist aber meines Erachtens nach nicht das Wichtige. Wenn du jemanden ohne Ahnung vor so ein LLM setzt, dann kommt da am Ende was raus, aber nichts, was meines Erachtens nach wartbar oder tragfähig ist oder so. Das ist nicht die Software, mit der du zum Mond fliegen willst.
Bin ich voll bei dir. Die Frage ist nur, ob es in Zukunft möglich sein wird, allein dadurch, dass du dem LLM und wie auch immer der AI genügend Kontext gibst, dass dann was Vernünftiges dabei rauskommt. Weil es ist tatsächlich dieses Kontext geben ist der Witz. Da bin ich total bei dir. Also das Coden am Ende ist es nicht mehr.
Aber das ist jetzt wieder genau dieses Versprechen, dieses altmännische Geschwurbel. Ja, ja, jetzt kannst du es noch nicht. Oder dieses Musk'sche Geschwurbel. Ja, ja, selbstfahrende Autos jetzt gerade funktionieren sie noch nicht. Aber wenn wir jetzt nur X und Y und Z machen, dann funktioniert das. Und das ist das, wo ich sage einfach nur, hey, pass auf, das habe ich einfach halt schon zu oft gehört, dass ich das einfach so glaube. Ja, POC or GTFO, weil das ist, naja, komm, ich meine, komm, der Altman und der Huang und der Musk und die ganzen Schwurbler und was sie alle, die haben ja alle ein krasses Businessinteresse. Auch die ganzen Leute auf LinkedIn,
natürlich,
die dir das verkaufen wollen, die haben alle ein Interesse dran, dir was zu verkaufen. Die sind gebiased, den kann ich nicht glauben.
Ja, okay, ja.
Ja. Naja, aber dann, na, dann muss ich mich doch drauf verlassen.
Aber dann glaubt denen doch nicht. Aber ich meine, allein das, was du siehst, was möglich ist, oder?
Aber was sehen wir denn? Wir sehen zum Beispiel, dass Microsoft anfängt, in Pull-Requests, wenn du den Copilot irgendwie aktivierst, dir Werbung reinzupressen. Mhm. Wow, krass. Na, wenn das die große Innovation ist. Ja, was haben sie jetzt, kam jetzt letzten raus, vor ein paar Tagen habe ich es gelesen.
Echt?
Ja, da kommt dann Werbung für irgendwie so ein Unternehmen. Schreiben sie, editieren dir deine Issues und machen Werbung rein. Meines Erachtens nach ist das quasi die pure Enchantification. Also das ist das Verwenden von der Technologie für reine, schäbige, schmierige Corporate-Interessen und nicht irgendwie die große Vision unseres Utopias, das wir uns damit bauen werden.
Jetzt bist du aber an dem Punkt, wie wird dieses Werkzeug verwendet? Natürlich, wenn dieses Werkzeug von den großen Bösen verwendet wird, ist es natürlich Mist, weil ja klar, am Ende haben sie kommerzielle Interessen und werden dir dann Werbung reindrücken oder haben krasse Subscription-Modelle oder wie auch immer, das ist ja klar. Aber jetzt stell dir vor, dieses Werkzeug gäbe es Open Source. Gibt es ja auch teilweise. Fände es dann immer noch so schlimm.
Naja, aber was heißt denn Open Source? Was ist denn überhaupt, da müssen wir ja drüber reden, was heißt denn Open Source überhaupt im Kontext von einem LLM? Weil trainiert sind die alle an gestohlenen Daten. Also die Frage ist ja auch, ne,
ist richtig.
Ganz ehrlich, diese Modellgewichte, wenn jemand so ein Modell veröffentlicht, wem gehört das eigentlich? Also da hängen ja ganz viele Fragen dran. Und ich meine, Chips kriege ich nicht Open Source. Also sage ich mal, diese Fabrication, diese Investitionen, das können nur riesige Unternehmen stemmen. Die allerwenigsten Unternehmen können die Strukturgrößen fertigen überhaupt, die wir brauchen für diese Chips, die heute in den GPUs drin sind, die LLMs eben betreiben. Also, aber vielleicht auch noch um einen Kommentar, was du gesagt hast, das ist überall drin. Ich will das nicht überall drin haben, Mann. Ich will das nicht in meinem Office drin haben und ich will das nicht in meinem Browser drin haben. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will, dass das eine explizite Entscheidung ist von mir, wo ich es verwende und wo nicht. Und nicht, dass die mir abgenommen wird, weil wenn die mir abgenommen wird, dann entscheidet irgendeine Firma für mich und die entscheidet nicht in meinem Interesse, sondern in deren Interesse.
Ja, ich will es auch nicht verpflichtend bei mir drin haben. Ich sag nur, es wird halt überall reingedrückt gerade.
Richtig.
Das ist halt der Punkt, ja. Und noch was anderes, also so aus Erfahrung, also dies mit diesem Vision und dieses Ingenieursdenken und so weiter, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen überschätzt, weil es ist tatsächlich auch so, also Erlebnisse, die ich schon hatte, was ich schon mitbekommen habe, ist eher so, okay, ich habe das Ding ordentlich gefüttert mit entsprechendem Kontext und so weiter und das, was dabei rausgekommen ist, war vieles echt beeindruckend, weil Dinge rauskamen oder gefragt wurden oder wie auch immer, an die ich nicht gedacht habe. Mhm. Und ja, keine Ahnung, also vielleicht hast du auch ein zu idealisiertes Bild von einem Ingenieur, der wirklich perfekt ist und an alles denken kann und das haben wir halt auch nicht.
Nee, kein Ingenieur ist perfekt. Also ganz im Gegenteil.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass es quasi so eine Entweder-Oder-Sache ist. Mhm. Ich stelle nur dieses Heilsversprechen in Frage, das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube, also, dass es sich ändern wird, wie wir Software schreiben, ist auf jeden Fall so, aber dass es immer noch jemanden vor der Kiste braucht, der Expertise hat. Und das, was du Kontext nennst, das ist ja nichts anderes als, naja, ich gebe ja Starthilfe. Da gebe ich ja was von meinem Gehirn da rein, meine Gedanken,
ja, gut.
Und führe das in eine Richtung.
Ja, das musst du ja. Also das machst du ja in der Softwareentwicklung doch auch, wenn du diese klassische Aufteilung hast. Du hast ein Produktmanagement, du hast Product Owner oder sowas. Das sind ja die Leute, die den Kontext herbeischaffen und dann auch dem Dev-Team erklären.
Aber das ist ja genau das Versprechen, dass du das nicht mehr brauchst. Das ist quasi jeder dahergelaufene kann.
Ich glaube aber, ich weiß nicht, dazu fehlt nicht viel. Also jetzt stell dir eine bisschen aufgebohrtere KI oder ein LLM, wie auch immer, vor, das dann halt einfach noch die entsprechenden Fragen stellt. Ich glaube nicht, dass das so schwer ist. Dann hast du einen Dialog und das Ding fragt dich, naja, was denkst du denn, wie viele User da mal drauf sind im ersten Jahr? Was denkst du denn, wie viel das kosten darf im Hosting und so weiter? Also dann wird das halt so dialogorientiert. Ich weiß nicht, ob das so viel Magic noch dahinter ist oder so viel, was ein Computer nicht können sollte.
Nee, Software Engineering ist natürlich keine Magic. Das ist ein Handwerk. Aber ich verstehe es halt nicht. Also wenn dieses Delta so klein ist, wie du sagst, dann verstehe ich halt nicht, warum ich das nicht schon sehe. Also warum mache ich es dann nicht einfach schon?
Nee, das sage ich nicht. Nee. Ich sag nicht, dass das Delta noch so klein ist. Vielleicht kam das so rüber gerade. Ich glaube aber, dass es möglich ist. Diese typischen Fragen, die du stellen solltest, wenn du eine neue Software produzieren willst, die sind jetzt nicht so kompliziert.
Ja, okay. Also ich glaube, ich verstehe, worauf du raus willst. Jeder, der schon mal so ein Projekt angefangen hat und so Excel-Checklisten durchgehen musste, der,
ja,
glaube ich, weiß das. Und ja, genau, also das glaube ich auch, dass das irgendwie automatisch integriert werden könnte. Aber
ja,
ob das jetzt halt so zielführend ist, weiß ich nicht.
Ja.
Ich glaube, wir sind uns zumindest einig, dass es nicht mehr weggeht.
Ja.
Aber die Sache, die mich ein bisschen wach hält, ist, durch dieses so verlockende Versprechen kriegen wir massenhaft Code. Also diese LLMs, worin die unstrittig, da wirst du mir nicht widersprechen, sehr gut sind, ist massenhaft Code zu produzieren.
Absolut.
Millionen von Zeilen in kürzester Zeit, schneller als jeder Programmierer es je könnte. Und die schaffen natürlich eine Abhängigkeit, weil das Zeug muss gewartet werden. Und das kriegst du dann halt nicht mehr, du kriegst die Zahnpasta halt nicht mehr zurück in die Tube. Also das heißt, wenn du eine Million Zeilen Code hast, 2 Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen Zeilen Code, dann hast du jetzt eine Abhängigkeit, du brauchst jetzt ein LLM, um das überhaupt weiter bewegen zu können. Und da mache ich mir halt Sorgen, wenn ich da nicht sauber unterscheiden kann, was ist da jetzt Slop davon und was ist nicht Slop, dann bauen wir irgendwelche Monstrositäten, die halt niemand mehr warten kann. Wie der ganze COBOL-Code, der seit den 50er Jahren jetzt drauf wartet, refactor zu werden und keiner macht's.
Ja, und ich glaube übrigens diesem Human in the Loop nicht.
Wieso?
Ich glaube, ganz ehrlich, das Ding, gerade wie du gesagt hast, da wird so viel Code erzeugt, du kapitulierst einfach. Hm. Und dann lässt dir lieber noch eine andere AI drüber laufen, die nochmal drauf guckt, die irgendwie deinen Pull-Request reviewt irgendwie und dann sagst du, ja, okay, gib ihm.
Ja.
Weil du auch den Zeitdruck haben wirst, ne? Also die Erwartung an dich ist eindeutig, dass du durch KI effizienter wirst, dass es schneller geht und so. Und du wirst erdrückt von dem Content. Ja. Sei es jetzt Code oder sei es sonst irgendwie ein Content. Und das ist das, was mir Sorge macht. Also so dieses, okay, ich setze mich als Mensch nochmal hin und gucke mir wirklich alles von oben bis unten an und lösche dann hier raus und mache da nochmal ein Refactoring und wie auch immer. Und dann ist es gut. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Das ist ja auch voll der gute Punkt, den du sagst. Also das Löschen von Code, ne? Also in meiner Erfahrung mit LLMs, ne, du lässt irgendwas erzeugen, du lässt Code erzeugen und der tut was und dann möchtest du Änderungen haben. Und was ich ganz häufig beobachte, ist, dass er Sachen dranflanscht. Also der nimmt das, was er hat und dann macht mehr dazu und mehr. Aber dass er wirklich hingeht und was löscht davon, das sehe ich nicht so häufig. Und das ist ja aber eigentlich auch schon so eine kritische Sache, die man als Dev macht. Also Code muss man manchmal schon auch einfach wegschmeißen.
Absolut, genau.
Ich meine, wenn du dir jetzt anguckst, die Metrik, in der Firmen wieder anfangen, Produktivität zu messen. Also Microsoft gibt es ja so ein paar populäre Zitate, die jetzt wieder davon sprechen, in Zeilen von Code. Ja, also ich meine, das haben wir ja in den 50er Jahren gemacht. Quasi Devs daran gemessen, wie viel Code sie produziert haben. Und das ist einfach so eine doofe Metrik.
Ja, also Firmen, die Produktivität in Lines of Code messen, die haben es nicht anders verdient, als dass man sie zumüllt mit AI-Code. Sorry, also
ja.
So ein Quatsch. Dann ist es okay.
Ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach nur der Pessimist von uns beiden und du siehst es optimistischer. Kann auch echt, ich fände es ja schön. Ich würde mich auch gern vom Gegenteil überzeugen lassen, wenn das quasi zu einer besseren Gesamtsituation führt. Ja, ich bin halt nicht so ganz überzeugt davon. Und ich mache mir einfach Sorge, dass dieser Slop unsere Codebasis infiltriert und dann nicht mehr so einfach zu beseitigen ist.
Ja. Da bin ich bei dir und ich sehe es nicht positiv oder sowas, sondern ich versuche nur, mir vorzustellen, wie das in Zukunft wird. Ich glaube, es wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern oder so, es wird so Gegenbewegungen geben. Es wird Gegenbewegungen geben, hier rein natürlicher Inhalt, kein KI und vielleicht sogar Gegenbewegungen von diesen ganzen Social Media, Smartphone-Gedöns und so. Ich glaube, davon wird es in Zukunft mehr geben. Das ist wie so diese Veganer und Vegetarier und so weiter. Das wird es in Zukunft mehr geben. Die werden sich davon abwenden. Aber das ist jetzt so eine Kulturaussicht irgendwie.
Aber voll spannend, dass du das sagst. Ich habe da letztens mit meiner Frau drüber gesprochen. Und das ist auch, glaube ich, meine Meinung. Also, wenn ich so einen Tisch habe, ja, so einen Tisch kriege ich von IKEA für sehr wenig Geld.
Ja.
Und so ein Tisch kann aber halt auch, den kann man sich auch selber bauen. Und wer das mal gemacht hat, ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist sehr viel Arbeit. Es ist unfassbar viel Arbeit. Es ist viel mehr Arbeit, als man denkt. Aber das Produkt ist ein anderes. Es ist beides ein Tisch, ja. Aber also meines Erachtens nach ist die Arbeit, die ich leiste, wenn ich Code selber schreibe, ja, und ganz bewusst darauf verzichte, ja, ich kann mir ja Ideen holen irgendwie von einem LLM und mich da unterstützen lassen oder so. Aber wenn ich wirklich sage, nee, ich möchte derjenige sein, der hier im Pilotensitz sitzt, ja, dann, ja, weiß ich nicht. Da kommt ein Produkt raus, das ich persönlich schöner finde. Auch wenn es halt nicht vielleicht, ja, naja.
Ja, das ist es. Genau das ist es. Und ich glaube, wir Menschen, wir werden das am Ende besser finden. Also es wird sich das durchsetzen, das Natürliche.
Aber in genau der Analogie hat sich ja eigentlich IKEA durchgesetzt. Also in meinem Haus, wenn ich hier nach rechts gucke, da steht ein IKEA-Schrank.
Mhm.
Also.
Ja, meine Hoffnung, und da bin ich Optimist, wird es irgendwann mal so sein, dass es eben nicht mehr um mehr Produktivität und billiger und so weiter geht, sondern dann geht es wieder zurück dahin zu deinem eigenen Produkt und dann eben weniger. Dann baust du halt ein Jahr lang an deinem Tisch.
Ja.
Und dann behältst du den auch bis zum Ende deines Lebens.
Ja.
Wie enden wir jetzt in diesem Podcast? Um Gottes Willen.
So, Reinhold, du darfst jetzt abwenden.
Oh Gott. Gib mir da die Kurve wieder. Okay.
Ja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir jetzt noch einen positiven Spin der ganzen Sache geben, damit du die letzten Worte sagen kannst.
Okay, uns würde natürlich interessieren, welchen AI-Slop ihr zuletzt kommentiert habt und schickt uns gern die Beispiele an mail@cybersecurityentschlüsselt.de und gern auch eure Ideen, die ihr direkt aus eurem Kopf auf eure Tastatur bringt für neue Folgen. Würde uns sehr freuen. Johannes, dir wünsche ich noch einen schönen
Tag. Dir auch, Reinhold. Tschüss, ciao.
Bis dann, ciao.